Skandal um den Yagoda und um die gefälschten Vermittlungsstatistiken. Da hat man noch gesagt, man will effektiver vermitteln, schneller vermitteln. Aber da war immer noch der Gedanke, vermitteln zwischen zwei gegebenen Polen. Zwischen einer Nachfrage, die die Unternehmer halt so ausüben, und auf der anderen Seite der Zahl und den Qualifikationen und Eigenschaften der Arbeitssuchenden. Das Zweite, was jetzt besonders ist an dem neuen Ding ist, die Hartz-Kommission geht nicht mehr davon aus, man vermittelt zwischen zwei gegebenen Größen, sondern man muss die Arbeitslosen so zu einem Angebot an Unternehmer herrichten, dass die gewissermaßen zugreifen müssen. Also jetzt wirklich der Idealismus ernst genommen, durch Verbilligung der Arbeiter, also des Angebots an Arbeitskräften, durch Verbilligung des Angebots eine Zunahme an Beschäftigung schaffen. Durch die Verbilligung von denen wirklich mehr Beschäftigung erzeugen. Ob das gelingt oder nicht, ist eine ganz andere Frage, es ist völlig klar. Die Beschäftigung selber tätigen immer nur die Unternehmer. Auf der Seite des Arbeitsamts, da gibt es immer nur die Fähigkeit, die immer billiger anzubieten, lauter Sonderangebote an Unternehmer zu machen und dann zu schauen, ob nicht doch der eine oder andere den einen oder anderen zusätzlich einstellen mag. Aber das Ziel der Hartz-Kommission ist auf jeden Fall nicht konservativ zwischen Angebot und Nachfrage zu vermitteln, sondern durch die Ausgestaltung des Angebots Nachfrage zu stimulieren. Wie macht man das? Im ersten Schritt gestaltet man das, was es bisher schon gab, zu einem effektiveren, wirkungsvolleren Zwangssystem aus. Was es bisher schon gab, ist, wenn jemand arbeitslos wird, meldet er sich beim Arbeitsamt und dann wird ihm eine Stelle angeboten, wenn man eine hat. Und wenn er in einem halben Jahr oder in einem Jahr nichts findet, dann muss er sich billiger anbieten und kriegt das Geld, und kriegt das Arbeitslosengeld gekürzt oder gestrichen, auch strafweise und so zu. Jetzt, man richtet Jobcenter ein. Die erste Eigenschaft des Jobcenters ist, dass er gleichermaßen für arbeitslos gewordene Mitglieder der Arbeitslosenversicherung und für arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger zuständig ist. Also der rechtliche Unterschied, da ist einer, der hat in seine Versicherung reingezahlt und wenn der Versicherungsfall eintritt, hat er auch ein Recht darauf, dass die Versicherung eintritt. Wenn der Versicherungsfall eintritt, dann muss die Versicherung eintreten für den Fall. Wie sich es gehört bei einer Versicherung, dieser alte Rechtsstandpunkt wird eigentlich ad acta gelegt, wird hintangesetzt gegenüber alle die, die erwerbsfähig wären und keine Stelle haben, stehen dem Arbeitsamt zur Behandlung zur Verfügung. Und der Rechtsunterschied zwischen dem Sozialhilfeempfänger und dem quasi ehrbaren Arbeitslosen, der Rechtsunterschied wird eingeebnet. Dafür kriegt er zweitens eine Neudefinition der Zumutbarkeit. Das ist so ähnlich wie das, was ich im Juni ja schon erzählt habe über dieses, wir machen ein Bewerberprofil von jedem und es ist nicht mehr der Mensch, der sich eine Stelle sucht, sondern es ist der Arbeitsamtsvermittler, der ihm gleich sagt, wofür er überhaupt bloß in Frage kommt. Und da wird er taxiert und dann wird er eingeschätzt und dann muss er hin. Und dann kriegt er drittens die Umkehr der Beweislast, wenn das Bewerbungsgespräch nicht geklappt hat. Soll heißen, er ist verpflichtet, sich um eine Stelle, die ihm zugewiesen wird, bedingungslos zu bemühen. Und er muss beweisen, dass wenn er nicht genommen worden ist, dass es nicht an ihm und seinem schwachen Bewerben liegt, sondern dass der Unternehmer wirklich ihn nicht brauchen konnte. Er muss beweisen, dass er es nicht war, an dem das gescheitert ist. Sonst Strafsystem. Entzug des Arbeitslosengelds. Für diejenigen, die in einem halben Jahr auf diese Weise nicht untergebracht sind, kommt jetzt der wirklich große neue Clou. Der Staat organisiert nicht mehr eine Arbeitslosenversicherung, in der die Arbeitslosen sich dann um neue Stellen bemühen, sondern er bewirtschaftet das Arbeitslosenheer einfach selber. Der große Clou ist die Personalserviceagentur. Das ist wirklich eine echte Neuigkeit. Es ist, jeder, der arbeitslos ist und beim Arbeitsamt gemeldet ist, fällt automatisch, sofern das Arbeitsamt ihn dafür würdig findet, also nicht würdig sind die Kranken und so weiter, die fallen überhaupt aus der Arbeitslosigkeit raus, weil sie ja nicht erwerbsfähig sind. Wenn das Arbeitsamt ihn für würdig findet, gerät er automatisch in eine vom Arbeitsamt selber organisierte Zeitarbeitsfirma. Er ist verfügbar und kann für Tage, Wochen oder auch für länger vom Arbeitsamt an Unternehmer verschickt werden. Schauen, warum, was der Hartz. Der Hartz lobt seine eigenen Leistungen und sagt immer, der Charme meines Konzepts liegt darin und darin. Der Charme der Personalserviceagentur in erster Instanz liegt darin, dass sie unmittelbar Zwang ausübt. Da heißt es, während es für das Arbeitsamt heute ausgesprochen schwierig ist, Arbeitslose zur Annahme bestimmter Jobs zu zwingen. Immerhin, wir reden davon, dass Menschen Arbeit annehmen müssen, die sie nicht wollen, weil sie sich für sie nicht rentiert. Da klagt er hart. Sagt er, bisher ist es fürs Arbeitsamt schwer, Arbeitslose zur Annahme von Jobs zu zwingen. Während es für das Arbeitsamt schwer ist, kann die Serviceagentur so etwas künftig einfach durchsetzen. Denn anders als das Amt ist die Agentur ein echter Arbeitgeber. Und kann genauso wie ein Unternehmen die bewährten Sanktionsprinzipien des Arbeitsrechts nutzen. Wer nicht arbeiten will, fällt auf und bekommt dann eine erheblich geringere Unterstützung. Also, der sagt, wir ernennen einfach das Arbeitsamt, die sind ja eh quasi auf unserer Lohnrolle, die Arbeitslosen, die sind ja sowieso unsere Kostgänger. Da ernennen wir sie einfach alle zu Angestellten des Arbeitsamts. Das Arbeitsamt ist der Arbeitgeber, dann ernennen wir sie zu Angestellten des Arbeitsamts. Dann können wir sie rumkommandieren, wie ein Arbeitgeber seine Arbeitskräfte rumkommandieren kann. Gut, die müssen. Aber wie macht man das, dass die Unternehmer auch wollen? Man befreit das Unternehmen von schlechterdings allem, was möglicherweise als Auflage mit der Beschäftigung verbunden ist. Und deswegen als Beschäftigungshindernis gelten könnte. Wie gesagt, wir haben es vorhin schon mal der Mollier-Argument ist eigentlich in der Ausführung, in der weiteren Ausführung, ein Hinweis darauf, die Kategorie Beschäftigungshindernis gibt es überhaupt nicht. Das ist eine Erfindung. Das ist hier auch schon mal Thema gewesen. Beschäftigungshindernisse sind eine ideologische Konstruktion. Denn wenn ein Unternehmer einen Gewinn mit einer Arbeit macht, dann stellt er die Leute auch ein und zahlt den Lohn, der verlangt ist. Dann gibt es kein Hindernis. Und wenn ein Unternehmer keine Arbeit hat, weil sie sich nicht rentiert, dann stellt er keinen ein. Aber auch nicht deswegen, weil die Geld kosten, sondern deswegen, weil er mit denen keinen Gewinn macht. Die Kategorie Beschäftigungshindernis ist aber das, an was hier jetzt weitergedacht wird. Wie kann man Leute in Arbeit bringen. Sie Unternehmern also in einer Weise schmackhaft machen, dass die zugreifen müssen. Nun, dafür räumt man alles aus, was der Arbeiter vom Unternehmer je gekriegt hat oder gewollt hat. Und was jetzt den schlechten Ruf Beschäftigungshindernis gekriegt hat. Also die Personalserviceagentur verleiht Leute an Industrieunternehmen oder an Handelsunternehmen, halt an Arbeitgeber. Und der Preis, den machen sie mit dem Arbeitgeber aus. Der kann null betragen. Kostenlos. Der kann eine Anerkennungssumme sein. Der kann eben mit dem Arbeitsamt frei ausgehandelt werden, so nach dem Muster, wie viel zahlst du oder wie viel darf er denn kosten, dass du ihn noch nimmst. Jetzt kommt wieder der Harz und sagt, der Charme meines Vorschlags besteht darin, dass das Geld, was der Unternehmer für die Arbeit bezahlt und das Geld, was der PSA-Angestellte kriegt, ja sowieso getrennte Summen sind. Den Lohn oder das Geld, was der PSA-Angestellte kriegt, bezahlt das Arbeitsamt. Den Lohn, den der Unternehmer bezahlt, der muss damit gar nichts zu tun haben. Das Arbeitsamt bezahlt den bei ihm quasi untergebrachten Arbeitslosen. Erstens das Arbeitslosengeld und zweitens, wenn sie arbeiten gehen, etwas mehr. Und darum ist jetzt gerade gefeilscht worden in dem letzten Vierteljahr. Soll es ein Tariflohn sein oder keiner? Jetzt haben sie beschlossen, sie machen extra PSA-Tarife. Die sind weit unter den normalen, aber die sind dann auch Tarife. Und da werden dann die untersten Stufen bezahlt. Woraus wird jetzt eigentlich das Sonderangebot an den Unternehmer finanziert? Wie geht es, den Lohn, den der Unternehmer zahlt, zu trennen von dem Lohn, den der Arbeitslose in der Zeitarbeitsfirma des Arbeitsamts angestellte Arbeitslose kriegt? Wie geht es? Tja, die Finanzmasse, die da verwendet wird, ist das Vermögen der Arbeitslosenversicherung. Also mit eingesammeltem Lohn, mit dem Lohn der Klasse, der in der Form eine Rücklage für die Notzeit angesammelt wird oder eingezahlt und dann wieder verwendet wird. Aus diesem Lohn wird den Unternehmern ein Sonderangebot an Arbeitskräften hinorganisiert. Ihr braucht den Lohn, den der kriegt, nicht zahlen, sondern irgendwas anderes, irgendwas Unterhalt. Und der Lohn, den der kriegt, er ist eh elend niedrig, wird aus der Arbeitslosenkasse bezahlt. Zweitens, was könnten noch Beschäftigungshindernisse sein, die man dem Unternehmer abnehmen kann, damit er zugreifen mag? Außer dem Lohn, der also in Form des bezahlten Lohns aufs Konto des Arbeitnehmers gebucht wird und dem er ihn unmöglich zumuten kann, gibt es noch die Lohnnebenkosten. Dieser Teil des Lohns, der schon das ganze letzte Jahrzehnt unter Beschuss geraten ist und als unzumutbare Zusatzbelastung zum Lohn behandelt wird. Der Lohnbestandteil, der nötig ist, um den Arbeiter und die Arbeiterklasse als Ganze über Wasser zu halten. Der Lohnbestandteil, der nötig ist, um die Menschen, auch wenn sie alt sind und auch wenn sie mal krank sind, nicht gleich in die Gosse geraten zu lassen. Der Lohn, der also durchaus zur Bezahlung eines Menschen dazugehört, wird bei uns unter der Rubrik Lohnnebenkosten wie eine zur Bezahlung der Arbeit eigentlich gar nicht gehörige Zusatzbelastung verteufelt und schon ewig Angriffen ausgesetzt. Jetzt die PSA, also Personalserviceagentur, vermittelt dem Unternehmen eine billige Arbeit und befreit das Unternehmen von der Bezahlung aller Lohnnebenkosten. Wie? Ja, ganz einfach dadurch, dass die sagen, der Charme der Konstruktion, dass sie sagen, naja, die sind ja schon angestellt, nämlich bei uns. Also jetzt muss auch die Krankenkasse und die Sozialversicherung und natürlich von der Arbeitslosenkasse in die Arbeitslosenkasse Arbeitslosenbeiträge bezahlt werden und wieder aus der Finanzmasse des Arbeitsamts. Drittens, das dritte inzwischen total durchgesetzte Beschäftigungshemmnis. Es gibt in Deutschland, heißt es, einen unerträglichen Kündigungsschutz. Übrigens, alles Lügen. Es gibt keinen Kündigungsschutz. Es gibt eine Regelung, gesetzliche Regelungen, wann Kündigungen möglich sind, wie sie zu gehen haben und was sie kosten. Immerhin, wir haben 4 Millionen Arbeitslose, irgendwo kommen die her, die sind alle mal gekündigt worden. Also von wegen Kündigungsschutz, von wegen, das Kündigen wird verunmöglicht, das stimmt nicht, das wird nicht verunmöglicht. Es hat einen Preis. Nur das ist die Hemmung. Es kostet was. Eine Abfindung. Oder es kostet die Zeit, die es dauert. Und dann ist er nicht von heute auf morgen draußen, der Kostgänger. Also, die PSA nimmt dem Kapital auch noch den Kündigungsschutz ab. Wieder mit dem Gedanken, der braucht ja auch keinen Kündigungsschutz, der Arbeitslose, der ist ja schon bei uns angestellt. Also, da haben wir was richtig Neues. Der Staat macht den Übergang zur Organisation einer öffentlichen Zwangsarbeit. Hat nach der Seite hin eine Ähnlichkeit mit dem Arbeitsdienst, den es mal gegeben hat. Nach der anderen Seite hin hat es überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Arbeitsdienst, denn die werden nicht zum Bau von Autobahnen oder zum Entwässern von Sümpfen abkommandiert, sondern die werden abkommandiert zur Produktion von Profit. Nach der Seite der Arbeitskräfte hin ist es durchaus eine Zwangsarbeit und ein Arbeitsdienst. Aber dieser Staat geht nicht dazu über, wie es der Hitler gemacht hat, sozusagen nationale Gebrauchsgüter, wie die Autobahn, jenseits des Marktes herstellen zu lassen. Sondern dieser Staat organisiert mit dem Zwang, den er einrichtet, nur möglichst profitable Arbeit, gewinnträchtige Arbeit. Und deswegen das Komplizierte, nach der Seite der Arbeitskräfte hin ist es eine Zwangsarbeit, nach der Seite der Unternehmen hin ist es nicht ein normaler Arbeitsvertrag, sondern ein lupenreines, brutales Sonderangebot. Für diejenigen, die sich auf die Weise nicht unterbringen, übrigens, das Ganze ist zugleich immer eine totale Neuselektion im Arbeitslosenheer. Und wer sich als dauerhaft nicht vermittelbar erweist, speziell dann, wenn subjektive Faktoren verantwortlich gemacht werden können, als Säufer, einer, der krank ist, einer, der psychisch labil ist, dann fallen sie einfach aus der Arbeitslosenstatistik raus und zählen können in eine andere Kategorie. Ich will mich um die anderen Details nicht kümmern, dass sie den Alten eine Brücke in die Rente bauen, weil sie die eh nicht mehr vermitteln können. allenfalls noch durch Beseitigung des Kündigungsschutzes. Aber das hatten wir auch letztes Mal oder vorletztes Mal irgendwie. Die Alten werden deswegen nicht angestellt, weil sie nicht entlassen werden können, lernt man jetzt. Sie sind arbeitslos, weil man sie nicht gut entlassen kann. Aber abgesehen von all denen hat das Hartz-Konzept noch eine ganz andere große Abteilung und das ist die Ich-AG. Nach der Seite muss man dem Hartz auch wieder lassen, dass er ein echt unkonventioneller Typ ist. Er wird gefragt, ja sagen Sie mal, wollen Sie jetzt bloß vermitteln oder wollen Sie auch die Beschäftigung ausweiten? Nun sagt er, natürlich wollen wir auch die mehr Beschäftigung schaffen. Sie müssen sich nur die Wachstumsbranche Schwarzarbeit ansehen. Was für ein Potenzial. Deshalb wollen wir Arbeitslosen die Möglichkeit geben, sich unkompliziert selbstständig zu machen. Wir nennen das die Ich-AG. Künftig dürfen Arbeitslose legal bis zu einer bestimmten Grenze dazu verdienen, wobei nur ein Teil gegengerechnet wird. Abzuführen ist nur eine Pauschalsteuer von zum Beispiel 10%. Im Vergleich zur Schwarzarbeit gewinnen alle. Der Steuerzahler, das Finanzamt, das Arbeitsamt und der Arbeitslose. Also hier erstmal die Entdeckung. Der will Beschäftigung schaffen und fällt ihm ein, Schwarzarbeit. An der Stelle müsste man sagen, na, die braucht er ja nicht mehr schaffen, die gibt es ja schon. Mehr, im Sinn von mehr, werden die Verdienstquellen auf die Tour wirklich nicht, dass man sagt, wir wollen Schwarzarbeit legalisieren. Die Verdienstquellen, die als Schwarzarbeit existieren, die gibt es ja. Und mehr werden die nicht, wenn man sie legalisiert. Also Beschäftigung schaffen heißt da richtig ganz offen, brutal schon Quellen für den Staat erschließen. Quellen, die dem Staat jetzt verschlossen sind, für ihn erschließen. Nach der Seite hin, das ist das Unkonventionelle an ihm, fällt ihm die Schwarzarbeit einmal nicht einfach unter der Rubrik Schweinerei. Schwarzarbeit, es gibt doch den Schwarzarbeit kostet Arbeitsplätze. Das ist auch so ein Scherz. Es sind ja welche. Na, jetzt kostet Schwarzarbeit Arbeitsplätze. Nein, es fällt ihm einmal nicht unter der Rubrik der Beschimpfung ein. Er fängt mal nicht gleich an mit Schweinerei, Schmarotzer, Steuerhinterzieher. Sondern er dreht es um und sagt, da haben wir doch eine echte Branche freier Wirtschaft. Da heißt es bei uns immer, es gibt nicht genug Arbeit. Dabei brauchen wir doch bloß schauen. Millionen Arbeitslose arbeiten nebenher ein wenig schwarz. Es gibt Arbeit. Arbeit, die sich von selber gefunden hat, wo sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer frei gefunden haben, unabhängig vom Korsett der Tarifverträge, unabhängig vom Korsett des Arbeitsrechts. Merkt mal was, der entdeckt das Elend, das die Arbeitslosigkeit bei den Arbeitslosen mit sich bringt. Und die Versuche, sich als solcher durchzuschlagen, das entdeckt er als, das ist doch die Marktwirtschaft und ihre Dynamik oder und ihre, ihr Erfindungsreichtum. Da hilft sich jeder selber und man sieht, es geht doch. Dass das geht zu Bedingungen, wo der Lohn halt weit, weit, weit unter dem Tarif ist. Wo jede Sicherheit des Beschäftigungsstands weg ist, wo der Mensch von heute auf morgen genommen und wieder fortgeschickt werden kann. Wo jeder Arbeitsschutz weg ist, bis hin zu sogar die Fähigkeit des ausgenutzten Schwarzarbeiters, seinen Lohn einzuklagen, existiert nicht, wenn der Arbeitgeber sagt, das habe ich anders gesehen, die Verabredung. Es ist noch weniger als du damals, als du meinst. Oder der sagt, tut mir leid, ich habe jetzt gerade auch kein Geld, ich kann nicht bezahlen. Der kann es ja nicht einklagen, weil es illegal ist. Also kurzum, die äußerste Ausgeliefertheit eines mittellosen Menschen an Geld, das mit seiner Arbeit irgendwas anfangen kann. Die äußerste Ausgeliefertheit. die in jeder Hinsicht all das überbietet, was man mit Manchester-Kapitalismus kennt. Das wird von dem Hartz als, na schau mal, da finden doch Entwicklungen in der Gesellschaft statt. Da kommt es doch zu Arbeit und Beschäftigung. Der einzige Mangel ist, dass es ungeregelt ist. Das Wissen, dass es ungeregelt ja bloß deswegen ist, weil die Kosten, die mit geregelten Verhältnissen einhergehen würden, vermieden werden. Die Versicherungen, die Sozialabgaben, die Steuern, aber auch der richtige tarifmäßige Lohn und so weiter. Dass es nur entsteht, weil all das unterschritten wird, entdeckt er als, dort bildet sich gewissermaßen das natürliche Lohnniveau von selber raus. Dort bildet sich das Lohnniveau heraus, zu dem doch was geht. Und dann muss man nur noch dieses Verhältnis legalisieren.